Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Im Westen der Ukraine, in Tschernowitz, sind am Wochenende Schriftsteller zusammengekommen aus der Ukraine und aus Rumänien, aus dem deutschsprachigen Raum und aus Israel zum Meridian-Festival für Lyrik. Aus Deutschland war unter anderem der Literaturkritiker Helmut Böttiger dabei und der hat inzwischen den nicht unkomplizierten Rückweg aus der Ukraine hinter sich gebracht. Jetzt ist er bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Man kann sich ja sehr leicht vorstellen, dass die Menschen in der Ukraine gerade andere Dinge, andere Probleme umtreiben, als sich für ein Literaturfestival zu interessieren. Wie war das denn? Wie war das Interesse an diesem Festival?
Ja, das ist schon verblüffend. Das dauert 3 Tage, hat ein sehr dichtes Programm mit vielen Veranstaltungen. Und es fiel auf, wie viele junge Leute da waren. Das ist natürlich eine Studentenstadt. Aber bei den Veranstaltungen, vor allem mit den ukrainischen Autoren, da waren mindestens 100 Leute da, 100 bis 200, vor allem junges Publikum. Das ist man aus Deutschland nicht gewöhnt. Und es hat natürlich auch mit den Rahmenbedingungen zu tun. Also auf dem Plakat des Festivals, das in diesem Jahr nicht Festival genannt wurde, ausdrücklich wegen des Kriegs. Da stand ganz groß oben links und rechts zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte. Das sagt schon alles aus.
Mhm. Sie waren in Tschernowitz beteiligt an einer Veranstaltung mit dem Schriftsteller und Psychoanalytiker Joko Prochaska und Sie haben sich schon vor diesen 3 Tagen mit ihm Briefe geschrieben. Wir können mal einen Ausschnitt hören aus einem seiner Briefe an Sie und das wollen wir auch gern hier hören, weil das so ein Schlaglicht wirft auch auf die Schwierigkeiten so eines Austauschs eben in Kriegszeiten.
Lieber Helmut, jetzt im Nachhinein tut es mir beinahe leid, dass ich dich so schnell mit meinen Kriegsangelegenheiten und Anspruch behelligt habe. Es kommt mir jetzt als Verfolgung, als Überfall vor, ein an die Wand drängen durch einen Traumatisierten, der es nicht aushält, dass andere unversehrt sind und nicht auch an oder unter seinem Trauma leiden. Und das heißt unwillkürlich, aber auch unvermeidlich, sein Trauma nicht würdigen. Das war ja auch eine Art Überfall, eine Reproduktion dessen, was uns geschah, ein ziemlich brutaler Akt von, verzeih, dafür schäme ich mich jetzt ausgiebig und verspüre heftige Schuld. Ja, ein Mensch im Kriegsmodus muss es schwarz oder weiß haben, rasch erkennen, woran er und andere dran sind, wer Freund und wer Feind ist.
Aus einem Brief von Joko Prochaska an Helmut Böttiger. Wie sehr hat das denn Ihre Gespräche dort bestimmt in Tschernowitz, diese Unterschiedlichkeit der Erfahrung? Die einen sind im Krieg, die anderen nicht.
Ja, das ist sehr bewegend. Man merkt, dass der Krieg alles bestimmt. Also die ukrainischen Autoren sind natürlich mit diesem Krieg betroffen und das ist das alles erschlagende Thema. Und man leidet gleichzeitig auch darunter, dass der Krieg das alles bestimmende Thema ist. Joko Prochaska hat gesagt, dass er nur noch an den Krieg denken kann, dass er sehr viele andere Tätigkeitsfelder hat. Er ist Übersetzer und ist vielfältig aktiv. Er kommt zu nichts anderem mehr, als an den Krieg zu denken und kann sich auf andere Dinge nicht konzentrieren. Das habe ich auch von anderen Autoren und Autorinnen gehört, dass zu den Arbeiten, die man eigentlich machen wollte, nicht mehr in der Lage ist.
Und was für eine Haltung resultiert dann daraus bei den Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der Ukraine? Ist das eine entschlossene Haltung oder mischt sich da auch Verzweiflung rein?
Also Verzweiflung ist da eigentlich weniger. Es ist vor allem eine Art Entsetzen über Russland und es ist die Haltung, dass man jetzt zu einem gewissen ukrainischen Nationalbewusstsein kommen muss. Und das ist das für mich Wichtigste gewesen. Man sagt auch in Deutschland zu schnell, es gibt ja auch einen ukrainischen Nationalismus, der genauso gefährlich ist. Und das muss man sehr differenziert ansehen. Natürlich gibt es auch Strömungen, die sehr nationalistisch wirken, aber das ist beileibe nicht die Abbildung dessen, was da passiert. Also es gibt vielfältige Strömungen und vor allem dieses Meridian-Festival, man darf ja nicht Festival sagen in diesem Jahr wegen des Kriegs, das ist dadurch bestimmt, dass es ein internationales Festival ist, dass da auch programmatisch Autoren aus Israel jedes Jahr eingeladen werden, um an die jüdische Tradition in Tschernowitz anzuknüpfen. Und man merkt, dass ein Bewusstsein dafür dafür ist, an verschüttete Traditionen anzuknüpfen, an die Mehrsprachigkeit, an die Multikulturalität in Czernowitz. Und das wird sogar offensiv und durchaus auch stolz betont, dass die Ukraine daran anschließt. Also das ist das Gegenteil von Imperialismus, das ist das Gegenprinzip zu Russland, dass man stolz darauf ist, verschiedene Kulturen zusammenzufassen. Und das gerade auch die Verbindung zu Israel, es gibt da jetzt jüdische Restaurants in der Ukraine, was ja auch eine antisemitische Vergangenheit hat. Also das ist schon etwas, was man mehr in den Vordergrund rücken müsste, dass das wirklich ein Gegenprinzip zum Imperialismus Russlands ist.
Und schlägt sich das dann auch nieder, also in den Veranstaltungen mit ukrainischen Schriftstellern, die Sie da besucht haben, eben diese Suche, die Sie gerade geschildert haben nach den eigenen, ja auch kulturellen, der eigenen kulturellen Geschichte, haben Sie das da auch erlebt?
Also es ist schon so, dass der Krieg alles bestimmt auch thematisch und die Autoren gehen unterschiedlich damit um. Es gibt einen älteren Autor, so eine Art Schirmherr des Festivals, Igor Pomerantsev, der aus der Sowjetunion ins Exil gegangen ist, der jetzt als Russischsprachiger auch versucht, im höheren Alter ukrainisch zu sprechen und der die Poesie als Hinterland bezeichnet hat. Also der Krieg stimmt die Metaphern, also auch das, die Frontlinie, auf der auch die Literatur jetzt zwangsläufig agieren muss. Und Czernowitz ist das Hinterland jenseits der Front. Es ist ja vom Krieg nicht bedroht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Es ist nah an der rumänischen Grenze. Und dass die Poesie auch zwangsläufig jetzt damit behaftet ist und ihre Aufgabe hat. Und die Autoren, Autorinnen, die setzen sich unterschiedlich mit dem Krieg auseinander. Es war auffällig, dass zuerst in der Schockwirkung des Kriegs eigentlich Schweigen herrschte, dass man keine Worte fand, dass man gelähmt war und wie man mit dieser Erfahrung der Lähmung umgeht. Das war relativ unterschiedlich. Katharina Kalitko zum Beispiel hat sich richtig in das Kriegsgeschehen hineingearbeitet, hat Metaphern mit Panzerketten im Körper, kriecht in das Gedärm des Krieges. Und auch Irina Karpa sagt, man muss sich nach der Lähmung, wenn man nicht mehr schreiben kann, man hat nur dieses Thema, man muss sich auf den Krieg einlassen. Und für mich beeindruckend war Irina Tilzik, die trotz allem sagte, dass man auch nach dem guten Leben weiter suchen muss. Und ihr Mann ist gerade an der Front und er kam für 2 Tage zurück, auch um sie natürlich, um sie zu sehen zu diesem Festival. Und er hatte 2 Tage Fronturlaub, ein Autor, Artem Tschech, wo man wirklich berührt war von dieser Situation, dass man in einem Geschehen ist, das man von Deutschland aus nur abstrakt wahrnehmen kann.
Artem Tschech wird uns hier noch beschäftigen in dieser Sendung, denn sein Buch Nullpunkt heißt es, glaube ich, steht auch auf der Hotlist der unabhängigen Verlage mit den besten Büchern des Jahres hier bei uns. Da werden wir heute noch drauf schauen in dieser Sendung. Ich hänge auch noch an einem Moment aus diesem Brief von Joko Prochasko, der ja geschrieben hat in diesem Ausschnitt, den wir gehört haben, wie der Mensch im Kriegsmodus muss es schwarz auf weiß haben, rasch erkennen, woran er und andere dran sind, wer Freund und wer Feind ist. Und das schließt an was anderes, was er auch geschrieben hat, nämlich, dass für Sie die Frage der Solidarität auch eine so wichtige ist. Gerade jetzt, wenn es so ein Treffen gab, ein internationales, und die Frage, das schreibt er in seinem Brief, wie lange wird die deutsche Solidarität mit der Ukraine denn bestehen können? Sind Sie darauf oft angesprochen können, eben als deutscher Gast in Czernowitz?
Ja, die Probleme mit den Gaspreisen im Winter in Deutschland wird in der Ukraine sehr stark wahrgenommen. Also ob Russland mit dieser Kriegspolitik auch den Westen zu infiltrieren, auch die Gaszulieferung zu stoppen, welcher Erfolg damit erzielt wird, auch bei der Bevölkerung. Und es wird sehr stark wahrgenommen, mit welchen Propagandamethoden Russland arbeitet, auch übers Internet mit Desinformationen. Und die Sorge ist da, dass Deutschland die Solidarität nicht über mehrere Jahre um die es ja leider zu gehen scheint, durchhalten wird. Also das ist ein ganz großes Thema. Aber das für mich dann Entscheidende ist, dass man wirklich die Ukraine als Teil Europas sehen muss. Das sieht man von Deutschland nicht so klar, dass das schon ein Gegenprinzip zu Russland ist, wo bestimmte Felder wirklich verteidigt werden müssen, die uns auch angehen. Also das ist nicht so weit weg. Und das wurde auch immer wieder betont, dass die Ukraine sich als Teil Europas empfindet und auch versucht, sich diese Werte anzueignen. Und da darf man nicht oberflächlich sich dabei aufhalten, dass das auch eine postsowjetische Gesellschaft sieht. Die Spuren sieht man natürlich immer noch. Das ist kein Staat, der nach unseren Kriterien zu bemessen ist. Aber dass die Werte erkämpft werden, das ist unverkennbar.
Das Meridian Lyrik Festival, das in diesem Jahr anders hieß, das Meridian Treffen in Czernowitz, 3 Tage Treffen von Autoren aus verschiedenen Ländern. Für uns war der Literaturkritiker Helmut Böttiger dabei und ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen bewegenden Bericht.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Christoph Peters. Mein jüngster Roman heißt Der Sandkasten und ist im Luchterhand Verlag erschienen. Und das Buch, das ich Ihnen ganz dringend ans Herz legen möchte, ist die Education Sentimentale von Gustave Flaubert. Das ist eigentlich von allen Romanen des 19. Jahrhunderts mein absoluter Lieblingsroman. Er erzählt die Geschichte von 2 Jungs, die dann zu Männern werden, Des Lauriers und vor allen Dingen Frédéric Moreau, die aus der französischen Provinz kamen, in die Hauptstadt Paris gehen und ein wirkliches Leben leben wollen, viele Abenteuer bestehen wollen und dabei so etwas wie einen Reifungsprozess durchlaufen. Das klingt ein bisschen wie ein klassischer Entwicklungsroman, aber es ist eigentlich das Gegenteil. Sie laufen nicht zu großer Form auf, sondern sie scheitern in allen möglichen Ebenen, sowohl erotisch als auch wirtschaftlich als auch menschlich. Selbst als Freunde verraten sie einander und brauchen fast den ganzen Roman, um wieder zueinander zu finden. Gleichzeitig ist der Roman eingebettet in die französische Politik der 1840er Jahre bis zur Revolution. Die spielt auch eine wichtige Rolle, die revolutionären Bewegungen, die dann zur 48er Revolution führen. Einige der Figuren sind massiv daran entwickelt. Und die wichtigste Gestalt für Frédéric Moreau ist eigentlich Madame Arnaud, eine ältere Dame, in die er sich verliebt, die Frau des Kunsthändlers und Lebemanns Monsieur Arnaud. Und im ganzen Roman trifft er sie immer wieder und es ist eine Liebe, die nie erfüllt wird. Und immer wieder gibt es Anklänge. Kurz vor Schluss hat er beinahe dann endlich eine Affäre mit ihr, doch auch dann erscheint sie nicht zum vereinbarten Treffen. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, die sich in nichts auflöst, denn beim allerletzten Treffen sitzt er vor ihr und realisiert ihre grauen Haare. Sie ist alt und das, was er die ganzen letzten Jahre für sie empfunden hat, hat sich in Luft aufgelöst. Es ist also wirklich ein Roman der Desillusion und des Scheiterns, aber auf eine so moderne Weise, wie wir das vom 19. Jahrhundert gar nicht erwarten, sodass man heute eigentlich ihn liest und denkt, ja, so funktioniert auch unsere emotionale, geistige, wirtschaftliche, psychologische, sexuelle Entwicklung. Und ich liebe dieses Buch und es ist das einzige Buch, bei dem ich mal geweint habe, nämlich als Frédéric vor Madame Arnaud sitzt und realisiert, dass er sie nicht mehr liebt.
Christoph Peters liebt das Buch Education Sentimentale von Gustave Flaubert und der jüngste Roman von Christoph Peters, Der Sandkasten, ist im Luchterhand Verlag erschienen mit 250 Seiten. 22 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt bin ich mal gespannt, was der Jurist Christoph Schönberger herausgeholt hat aus seinem Thema. Er hat ein Buch geschrieben über die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments. Das ist der Untertitel seines Buches. Und der Haupttitel heißt Auf der Bank. Und er weist darauf hin, worum es da speziell geht, nämlich tatsächlich um die Regierungsbank. Also die Frage, wo sitzt denn da die Regierung? Auf welcher Bank oder in welchen Sesseln? Und was sagt uns das über das Parlament? Hans van Trotha hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt da. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das ist ja ein stark eingegrenztes Thema, die Regierungsbänke oder Sessel. Wirft das genug ab für ein ganzes Buch von fast 300 Seiten?
Habe ich auch zuerst gedacht, aber dann wendet Christoph Schönberger etwas an, was man eine vampirische Interpretationsmethode nennen könnte. Er beißt sich an diesem Detail im Raum, im öffentlichen Raum fest und saugt daran quasi ganz viel aus, ganz viele Botschaften über unsere Verfassung, über die Verfasstheit dieses Parlaments, über das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament. Es fängt schon damit an, dass wir von der Regierungsbank sprechen. Dabei handelt es sich um 37 blaubezogene Sessel, einer mit erhöhter Lehne, neben dem Präsidium. Mit einer Bank hat es nichts zu tun. Der Begriff geht auf das allererste Parlament von 1871 zurück. Und das, jetzt schon mal vorweggenommen, ist auch eine der Thesen von Christoph Schönberger, dass unser Verhältnis, das System, Verhältnis Regierung, Parlament aus diesem allerersten Parlament von 1871 kommt und das in der Innenarchitektur des Reichstags bis heute festgeschrieben ist. Und da wird es richtig spannend.
Ja, bei uns sitzen ja eben die Regierungsmitglieder nicht unter den Parlamentariern, genau, sondern da so abgeschieden, wenn man aus dem Parlament guckt, links vom Rednerpult, genau, ne, so ein bisschen dahinter. Was sagt uns das denn oder was sagt das Christoph Schönberger über die Verhältnisse im deutschen Parlament?
Na, zunächst mal links vom Plenum ist rechts vom Präsidium und das ist ein sehr ehrenvoller Platz, aber komplett Außenseiter. Also es gibt keine wirkliche Interaktion, keine direkte Interaktion mit dem Plenum und die soll es auch gar nicht geben, interessanterweise. Also in anderen Ländern sitzen die Regierenden, wenn sie überhaupt, also die Regierung, wenn sie im Parlament ist, unter den Parlamentariern und Parlamentarierinnen, sodass diejenigen, die eine Rede halten, alle ansprechen können. In Deutschland ist es so, im Bundestag guckt das Parlament gleichzeitig auf die Redenden und die Regierung, die aber meistens nicht da ist. Also auf eine leere Front, in der Einzelne sitzen. Die Regierung darf nicht reden. Die darf auch keine Zwischenrufe machen. Sie kann nur indirekt kommunizieren. Und das führte zur Herausbildung zu einer Disziplin, die Christoph Schönberger das Regierungslungern nennt, dass man nämlich ostentativ desinteressiert sozusagen. Und er kann sich auch nicht so verkneifen, darauf hinzuweisen, dass Gerhard Schröder und sein Außenminister Joschka Fischer es in dieser Disziplin zu einer gewissen Meisterschaft gebracht haben.
Die größten Lungerer.
Die größten Lungerer. Das ist aber, das führt er aus, offensichtlich auch gewollt. Denn im Unterschied zu anderen Ländern bringt die Regierung zwar Gesetze ins Parlament ein, ist aber dann am parlamentarischen Weg der Gesetze nicht mehr beteiligt. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Und dazu kommt es zu einer gewissen Verwischung der Verantwortlichkeiten, wie er das nennt. Und offensichtlich ist das gewollt. Diese ganze Konstellation nennt er strukturell prekär und eine Art, ja, letztlich innenarchitektonischer Blockade der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament. Und das ist ein interessanter Hinweis, finde ich.
Nimmt er denn da, Sie haben schon gesagt, also in anderen Parlamenten ist das anders. Da sitzt die Regierung dann zum Teil eben unter den Parlamentariern. Nimmt er da Wertungen vor? Ist das eine ein demokratischeres Arrangement als das andere?
Na, er geht letztlich vor, wie wir das als Lesartkritikerinnen und Kritiker tun würden. Er nimmt die Räume und analysiert sie zeigt auf, welche Konsequenzen das hat. In der nächsten Zeit werden wir ja wieder öfter nach London schauen. Da sitzen die sich in parallelen Reihen gegenüber, haben sich also alle immer im Auge. Da ist dann mehr das Problem gewesen, wie kriegt man den Thron unter, weil die ja auch noch eine Königin haben. Mhm. Das übrigens, eine andere These von Schönberger, diese ganzen Konstellationen, sei es im Palais Bourbon in Paris, sei es im Reichstag, sei es in London, gehen zurück auf die zitternde Furcht vor dem Thron, die am Anfang in allen Parlamenten auch eine große Rolle gespielt hat. Und in Paris hat die Rednertribüne den Thron ersetzt und bei uns eben die Regierungsbank, die sich so heimlich neben das Präsidium schleicht. Also da zeigt sich in diesen verschiedenen Räumen unglaublich viel unterschiedlicher Umgang mit Macht. Und da muss man auch darauf hinweisen, ein Parlamentssaal kann sehr unterschiedliche Formen haben. Der kann rechteckig sein, der kann rund sein, der kann oval sein. Und damit wird was ausgesagt. Und der letzte Parlamentssaal der alten Bundesrepublik in Bonn, der Benischbau, der nur kurz in Benutzung, der war rund. Das wollten die Deutschen unbedingt haben, weil es Einheit, Gleichheit, Gleichberechtigung ausdrückt, ist aber die unpraktischste Form für eine Debatte überhaupt. Aber da war sozusagen dieses Zeichen wichtiger.
Aber unser heutiger ist doch auch rund, oder?
Der ist halbrund. Halbrund. Und außerdem oval. Der ist nicht wirklich rund. Okay. Also der wirkliche Kreis, also wir haben ja sehr viele Parlamente in Deutschland, jedes Bundesland hat ja auch einen. Und der wirkliche Kreis existiert auch, ist aber tatsächlich schwer zu handeln. Und tatsächlich nach der Lektüre dieses Buchs sieht man die Vor- und Nachteile der einzelnen Formen sehr deutlich und fragt sich aber, warum die Länder so entscheiden.
Noch kurz zum Schluss, wie gesagt, Christoph Schönberger ist Jurist. Manche Juristen können toll schreiben, andere stecken fest im Paragraphengestrüpp. Wie ist das bei ihm?
Na, Jurist ist ja nicht gleich Jurist. Er ist Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik. Insofern bewegt er sich tatsächlich auf sein Feld und er greift weit zurück in seiner wissenschaftlichen Karriere. Er hat über das Parlament im Deutschen Reich 1871 folgende promoviert und er zitiert da einen französischen Historiker, Ernst Lavis, der damals den Reichstag besucht hat und gesagt hat, die Architektur des Plenarsaals im Reichstag ist eine Einführungsvorlesung in das deutsche Verfassungsrecht. Und diese Perspektive justiert er auf die Parlamente mit viel Gewinn.
In seinem Buch Auf der Bank, die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments, so heißt das Buch von Christoph Schönberger, im C.A. Beck Verlag erschienen mit knapp 300 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Wuppertaler Literaturbiennale steht in diesem Jahr unter dem Titel Zuschreibungen, Geschichten von Identität. Wer sind wir? Und ist Identität ein unveränderlicher Wesenskern oder letztlich das Resultat unseres Tuns? Völlig unverkrampft begibt sich Mito Sanyal in die Debatten um Identitätspolitik mit ihrem Buch Identity, aus dem sie morgen in Wuppertal liest.
Über mich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau. So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen wie ein altes T-Shirt. Was ich ja gerne tun würde, wenn ich dann eine hätte, die ich an, geschweige denn, ablegen könnte.
Mito Sanyal liest aus Identity. Morgen um 17 Uhr in der Immanuelskirche in Wuppertal. Berlin ist Anziehungspunkt für SchriftstellerInnen aus aller Welt. Die diskursive Lesereihe Berliner Gegenwartsliteraturen widmet sich dem sich ständig erweiternden literarischen Kanon der Stadt. Morgen ist der in Kiew geborene Journalist und Schriftsteller Dimitri Kapitelmann zu Gast.
Ich habe ein zweites Buch geschrieben. Es spielt auf die grausame deutsche Politik an, wenn es darum geht, Menschen einzubürgern, auch Menschen wie mich, nach 25 Jahren. Es gibt Katzen, es gibt Korruption, es gibt Katzen, habe ich schon gesagt.
Dimitri Kapitelmann, zu Gast in der diskursiven Lesereihe Berliner Gegenwartsliteraturen. Morgen Abend in der Villa Oppenheim in Berlin. Das Freibad, ein Mikrokosmos.
Wie sieht denn deine Tochter aus? Verschleiert die sich jetzt?
Ach, Kind, du siehst so arabisch aus.
Das Miteinander im Freibad ist ein äußerst fragiles Zusammenspiel. Wenn sich unterschiedlichste Menschen auf engem Raum arrangieren müssen, ist das der ideale Nährboden für Komik und Drama gleichermaßen, fand Doris Dörrie und verlegte ihre neue Kinokomödie ins Frauenbad.
Da weiß man ja überhaupt nicht, ob du überhaupt rein darfst ins Frauenbad.
Wann ist denn eine Frau eine Frau?
Und da geht ja der Wackelpeter.
Und das findest du jetzt lustig, ja?
Geschlecht und Körper, Verhüllung und Nacktheit. Der Diskurs am Beckenrand eskaliert schnell. In der Kinokomödie, für die sich Doris Dörrie Unterstützung von Madeleine Fricke und Karin Katschi holte.
Verlassen Sie sofort das Bad.
Freibad, der neue Film von Doris Dörrie, ist jetzt im Kino zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Heute früh wurde die Hotlist 2022 veröffentlicht. Ich glaube, 7.40 Uhr hatte ich sie in meinem Mail-Eingang. Und auf die Liste mit diesem schicken Namen kommen die 10 Bücher des Jahres aus unabhängigen deutschsprachigen Verlagen. Es gibt diese Hotlist seit 2009 als, ja, wie soll ich jetzt sagen, als Ergänzung oder Konkurrenz oder Korrektur zu den Listen des Deutschen Buchpreises. Und bei beiden Angelegenheiten wird der Hauptpreis dann bei der Frankfurter Buchmesse vergeben im Oktober. Die 10-Titel-Hotlist wird unter anderem von einer Jury zusammengestellt und zu der gehört auch Thorsten Dönges, der sonst beim Literarischen Kolloquium Berlin arbeitet. Jetzt ist er hier. Guten Tag.
Hallo, herzlich danke für die Einladung.
Herzlichen Dank. Jetzt gibt es ja Bücher aus unabhängigen Verlagen, auch auf der Longlist und der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Warum ist denn die Hotlist speziell für die unabhängigen Verlage jetzt aus Ihrer Sicht dann doch eine gute Idee?
Das ist tatsächlich eine Eigeninitiative der Verlage, die sich zusammengetan haben zu einem Verlagsverein, Und da geht es einfach um die Sichtbarkeit auf der Liste für den Deutschen Buchpreis. Es sind natürlich auch Titel von kleinen, unabhängigen Verlagen. Aber die Initiative ist nochmal eine Ergänzung, einfach um zu zeigen, wie groß die Vielfalt ist von Verlagen, die sich auf einzelne Themen, auf Übersetzungen aus Kulturräumen oder Sprachen spezialisiert haben oder die auch besonders schöne deutschsprachige Debüts zum Beispiel machen.
Und so jetzt ist gedacht. Und für die Hotlist, für diese 10 Titel kommt die Auswahl auch nochmal ein bisschen anders zustande als beim Deutschen Buchpreis. Da gibt es eine Jury, die wählt aus. Bei der Hotlist ist es so, es gibt auch eine Jury, wie gesagt, die wählt 7 Titel aus und dann greift irgendwie noch das Publikum ein, nicht wahr?
Genau, das ist alles hochkomplex. Es gibt zuerst das Kuratorium dieses Vereins, die machen eine Vorauswahl und dann gibt es eben 30 Titel und aus diesen 30 Titeln sind alle, auch alle, die hier zuhören, eingeladen, immer im Sommer die Lieblingstitel auszuwählen und die 3, die am meisten Stimmen bekommen, die sind dann automatisch schon auf der Hotlist. Die kriegen wir quasi vorgesetzt und dann dürfen wir oder durften wir im Spätsommer als Jury, wir 5, noch 7 Titel dazuwählen und so kommt dann diese 10er-Liste, die Hotlist, zustande.
Also das Verfahren ist für dieses Jahr durch, aber wer jetzt mitmachen möchte,
nächstes Jahr,
neues Spiel, Sommer. Neues Glück.
Genau, genau.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, ein wichtiger Unterschied ist, dass auch wieder im Gegensatz zum Deutschen Buchpreis, die Hotlist holt auch Übersetzungen ins Rampenlicht. Welche Neuübersetzungen stehen denn da auf der Hotlist 2022?
Ja, also zum einen gibt es Wiederentdeckung. Das ist ja so eine Spezialität von vielen unabhängigen kleinen Verlagen, die Sachen wieder ausgraben, über die oft gesprochen wird. Dann sind die Bücher aber nicht lieferbar, weil die letzte Übersetzung doch ziemlich lange her ist. Da ist so ein Fall Viktor Schlowski zu. Das gab es auf Deutsch. Immer wieder habe ich auch davon gehört. Ingo Schulze hat mir irgendwann mal begeistert davon erzählt, dass er das gelesen hatte. Aber es gab eben keine aktuelle Übersetzung. Und dann kommt Gugolz und sagt, so, da kümmern wir uns drum. Da fragen wir nicht irgendjemanden, sondern Olga Radetzkaya, die eine richtig tolle neue Übersetzung macht. Und so gibt es mehrere Bücher auf der Liste, die wir ganz wichtig fanden. Von Wallace Thurman zum Beispiel The Blacker the Berry in 1929. Erschienen, das Buch der Harlem Renaissance und das war nie übersetzt und das war uns dann auch total wichtig zu zeigen, wie schön es ist, dass es diese Verlage gibt, die einfach diese Funde für uns alle machen und diese Bücher übersetzen lassen.
Vorhin haben Sie kleine Verlage gesagt, ich glaube der Gugolz Verlag ist wirklich ein Ein-Mann-Betrieb, wenn ich es richtig weiß.
Da steckt wahnsinnig viel Leidenschaft drin, wahnsinnig viel Engagement, viel Arbeit von diesen einzelnen Verlegern oder 2, 3 Leuten, die dann da diese Verlage machen.
Und dann schaut die Hotlist natürlich auch auf die, neben den Übersetzungen, auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Da weiß ich schon, dass Ihnen da ein Buch besonders am Herzen liegt, ein Buch, ein Debüt von Noemi Somalwiko. Das heißt, ist hier das Jenseits, fragt Schwein. Schon mal ein schöner Titel. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Ja, ach, wir haben geguckt, wie wir so eine Mischung zustande kriegen. Und das war tatsächlich der deutschsprachige Titel, ein Debüt von einer ganz jungen Schweizer Autorin, der uns gepackt hat, fasziniert, weil es einerseits total witzig ist, also der Titel führt nicht in die Irre, weil es die Gattung Fabel ganz neu ins Jetzt holt. Da kommt eben das Schwein wie im Titel vor, dann aber auch Reh, Dachs, die machen da ihr Ding, die kochen, die fahren durch die Gegend, die nehmen Kontakt zu Gott auf, der dann auch eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und
der auch selbst spricht in dem Buch.
Der auch spricht. Und das deutet schon an, dass es eben nicht nur Klamauk ist, sondern plötzlich sind dann ganz entspannt die großen Fragen, die Fragen nach Transzendenz, nach dem, was alles zusammenhält, mit drin. Und das macht das Buch dann nochmal auf eine ganz besondere Weise zum schönen, herausragenden Debüt.
Sie haben auch auf der Liste jetzt ein aktuelles Buch aus der Ukraine von Artem Tschech. Nullpunkt heißt dieses Buch. Wir haben das vorhin schon mal kurz gestreift, als wir heute über das Meridian-Literaturtreffen in Czernowitz gerade in den letzten Tagen gesprochen haben. Was ist das jetzt für ein Buch?
Das war ein richtiger Krimi bei der Jury, weil das Buch noch gar nicht gedruckt fertig war. Wir hatten die Fahnen, da waren die Bilder noch gar nicht drin. Wir hatten nur den Text. Und eigentlich geht es bei diesem Preis eben um den Text, aber auch um die Gestaltung. Wie ist das Buch gemacht? merkt man da eine gewisse Sorgfalt. Das konnten wir bei diesem Text jetzt gar nicht beurteilen, aber der Text als Text hat uns so gepackt, weil es tatsächlich, das Buch ist von einem ukrainischen Schriftsteller und Intellektuellen, der an der Front seit einigen Jahren schon kämpft, der als Freiwilliger sich gemeldet hat, als Rekrut in ein Trainingslager gegangen ist und einfach diesen Kriegsalltag beschreibt, der unglaublich langweilig ist zu großen Teilen, aber dann plötzlich doch wieder geht es um Leben und Tod. Es geht um Erinnerungen, es geht aber auch um den Gestank, es geht um den Schlamm, um den Dreck, um all das, was eben so ein Krieg ausmacht. Und das aber aus der Perspektive von jemandem, wie wir hier, der Kriegsbeschreibung, Bücher über den Krieg einfach bislang kannte als Literatur. Es gibt eine schöne Stelle, wo steht, naja, wie wahrscheinlich alle habe ich bei Tolstois Krieg und Frieden über diese langen Kriegspassagen, wo dann diese Schlachtszenarien beschrieben werden, einfach drüber gelesen. Das hat mich nie so interessiert. Und plötzlich bin ich mittendrin in diesem Getümmel, in dieser Unübersichtlichkeit, in diesem Dreck und Gestank. Und das fanden wir wirklich so herausragend, dass wir das Buch auch unbedingt mit auf die Liste nehmen wollten. Und jetzt ist es glücklicherweise fertig geworden. Pünktlich bis heute Morgen 7.40 Uhr.
Das Buch Nullpunkt von Artem Tschech im Arco Verlag ist das herausgekommen. Und das ist einer der 10 Titel, die auf der Hotlist 2022 stehen. Die 10 Bücher des Jahres aus unabhängigen deutschsprachigen Verlagen. Bei der Frankfurter Buchmesse wird dann noch der Hauptpreis der Hotlist vergeben. Bei uns war Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Alex, bin 22 Jahre alt, studiere Ernährungswissenschaften und bin gebürtige Münchnerin. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Stefan Zweig, die Schachnovelle. Und das ist sozusagen eine Geschichte in einer Geschichte. Also es geht um eine Schiffsreise und um ein Schachspiel dort. Und im Endeffekt treten dann zwei Charaktere gegeneinander an. Obwohl beide so perfekt in ihrem Können sind, haben sie eine komplett andere Denkweise, die dahinter steckt und sind auch von den Charakteren komplett unterschiedlich. Und das finde ich halt so spannend, das gegenüberzustellen. Also nicht nur diese bloße Geschichte und was am Ende dann für ein Ergebnis rauskommt, sondern eher dieser Weg dahin und wie die Charaktere da hingekommen sind, wie das aufgebaut ist. Das finde ich so spannend an dem Buch. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal immer wieder zu lesen. Die habe ich auch komplett am Stück gelesen, weil es so spannend war, man richtig in Ekstase kommt, wie es eigentlich auch beschrieben wurde.
In München hat Alex mit Ekstase, wie wir gehört haben, die Schachnovelle von Stefan Zweig gelesen. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im S. Fischer Verlag mit 112 Seiten für 10 €.